Wie finde ich den richtigen Preis? Diese Frage kam bei dem Konsumverhalten wie auch bei Geld und ich bin schon beim Podcast mit Konsumverhalten ein bisschen darauf eingegangen und jetzt werde ich es auch hier nochmal tun. Was kann sich die Mehrheit leisten? Das ist die eine Frage. Zum einen ist es so, dass du hier die Entscheidung für dich treffen wirst, wie viele Stunden möchte ich, ich nehme jetzt einfach mal das Coaching, das kann auch alles andere sein, möchte ich Coaching oder das Coaching oder meinen Job betreiben, wie viele Menschen möchte ich coachen und wie viele Einnahmen brauche ich, um gut zu leben. Das ist die kaufmännische Betrachtung. Und dann kommst du auf irgendeinen Preis, der dir und deinen Werten entspricht. Und dann frag dich, welcher Kundenkreis kann diesen Preis zahlen? Und dann wirst du erkennen, ob in deinem Umfeld dieser Kundenkreis existiert oder nicht. Wichtig ist, dass du deinen Wert nicht lediglich davon abhängig machst, was deine Kunden in deinem Umfeld bezahlen können oder nicht. Doch auch die Frage zu stellen, wäre ich bereit, diesen Preis für ein Coaching zu zahlen. Du kannst ja auch sagen, ich möchte 4.000 Euro im Monat verdienen und ich möchte nur zwei Coachings machen. Also wird ein Coaching ja dann damit 2.000 Euro kosten. Und dann stell dir selbst die Frage, bist du bereit, ein Coaching für 2.000 Euro in Anspruch zu nehmen? Und was würdest du dafür erwarten? Und ich habe in meinem letzten Podcast auch gesagt, dass es in meinen Augen überheblich ist, für ein Coaching beispielsweise 2.000 oder 5.000 Euro zu nehmen, weil du einem anderen Menschen etwas suggerierst. Wenn du beispielsweise unter deinesgleichen bist und andere in deinem gleichen Preissegment unterwegs sind, und daraus würde jemand sagen, ich verdiene so viel, dass ich mir über die 2.000 Euro für ein Coaching keine Gedanken machen muss. Dann ist es okay. Dann ist es fein. So wie es vielleicht bei wiederum anderen ist, die sagen, sie können sich etwas für 20 Euro kaufen und ob ich die 20 Euro besitze oder nicht, das macht mich nicht ärmer oder nicht reicher. Für einen anderen ist 20 Euro viel. Und selbstverständlich ist doch auch die Frage, welche Dienstleistung nimmst du in Anspruch? Da, wo du also ein Coaching oder für dein Coaching sagen wir, das sind jetzt vielleicht 2 oder 3 Stunden, nicht nur 1 Stunde, aber du nimmst für diese Zeit 2.000 Euro, du bezahlst für diese Zeit 2.000 Euro, wärst du dann bereit oder wärst du dann auch bereit, für den gleichen Preis deinen Haarschnitt zu bezahlen? Würdest du den gleichen Preis deinen Friseur bezahlen? Warum ist die Leistung eines Coaches mehr wert als die einer Pflegekraft, eines Friseurs zum Beispiel? Oder? Und das sei denn wir wissen, dass das Coaching natürlich eine wunderbare Möglichkeit ist, der Begleitung, Veränderung, der Lösung alter Themen, der Selbstentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, der Seelenheilung. Und klar, wenn du zu einem guten Coach gehen möchtest, dann braucht es sehr viel Eigenerfahrung. Doch klar ist immer wieder, es ist auch mit einem Coaching nicht getan. What about VIP-Coaching? Auch das lese ich ja immer mal wieder. Die Aussage dahinter, ich möchte da ein bisschen mehr eintauchen. Menschen zielen da bewusst darauf ab, einen Kundenkreis anzuziehen, dass sich eben diese Preise leisten kann. Das ist neutral erstmal. Dann ist es ja auch so, auch hier in diesem inneren Wertesystem, du sagst mit einem VIP-Coaching schon aus, dass du nur Menschen anziehst oder anziehen willst, die diesen Status haben aufgrund ihres Einkommens. Nicht unbedingt, weil sie besonders gutherzig sind oder, sondern nur aufgrund ihres Einkommens. Und dann ist ja eben auch die Frage, weshalb bevorzugst du diesen Kundenkreis? Weshalb fühlst du dich nicht solidarisch mit den Menschen, die weniger verdienen? Und das ist in gewisser Weise ein Ausdruck eines Mangels. Denn du glaubst ja nicht daran, dass du durch deine Gaben, die du auf natürliche Weise zum Ausdruck bringst, genug hast. Du brauchst mehr. Wenn du mehr brauchst, stehst du an irgendeiner Stelle im Mangel. Und ich komme auf solche Sachen, weil ich immer wieder ja von euch eben auch, sei es Interview, Partner, mögliche Interviewpartner, alles Mögliche, ich kriege immer so viel zugeschickt. Und deswegen bin ich auf eine Seite gestoßen, wo ein Akasha-Chronik-Reading, was eine Stunde geht, 1111 Euro kostet. Und da ist kein Schreibfehler drin. Und da gibt es ja diesen Satz, ich bin es mir so und so viel wert, 1000 Euro zu nehmen. 1111 Euro für ein Akasha-Chronik-Reading ist das Doppelte als das, was die ganze Ausbildung kostet. Und da ist ja auch wieder die Frage, weshalb sollte man so viel Geld bezahlen? Hier ist doch Folgendes zu bedenken, dass wenn du diese Dienstleistung in Anspruch nimmst und der Mensch diesen Preis festsetzt, dann sagt das etwas über ihn oder sie selbst aus. Eine Preisstruktur sagt immer etwas über denjenigen aus, der den Preis festsetzt. Und dann wirst du erkennen, hier ist ein Mensch, völlig neutral, ob er oder sie, der von mir sehr viel Geld möchte. Was mag dieser Mensch mir für dieses Geld wohl bieten können? Und weshalb glaubt er, so viel Geld zu brauchen? Oder weshalb glaubt er, dass ich vielleicht einen Monat arbeiten muss, um eine Stunde bei ihm zahlen zu sollen? Liebt mich dieser Mensch? Dieser Mensch, dem ich mein Bild schicke, damit er sich mit meiner Aura verbindet? Habe ich zu diesem Menschen so viel Vertrauen, dass ich mich ihm öffnen möchte? Du darfst auch abwägen, ob du es dir wert bist, so viel Geld für eine Sitzung zahlen zu müssen. Du siehst also, dass diese Coach oder Akasha Chronik Reading Master, ja, immer, Consultant, da gibt es ja die verschiedenen Worte, dass dieser, ich nenne es jetzt Coach, auf irgendeiner Ebene im Mangel steht, weil er glaubt, viel Geld zu brauchen. Wie viele Beratungen möchte er machen? Und dann ist die nächste Frage, bereitet es ihm keine Freude? Bereitet es ihr keine Freude? Denn wenn es ihr Freude bereiten würde, würde er oder sie es auch gerne tun. Und wenn da ein Mensch ist, der tatsächlich die Fähigkeit hätte, dich völlig zu heilen in nur einer Stunde, dann würdest du wahrscheinlich sogar sagen, dieser Mensch, dieser Coach, dieser Heiler, der kann auch 30.000 Euro nehmen. Denn ein Auto, das kostet mich genauso viel und das fahre ich vielleicht 10 Jahre. Und wenn ich für 30.000 Euro Heilung erlangen könnte, wäre es mir das wert. Doch dann müsste es sich auch so dann darstellen. Dann muss es auch so sein. Und hier ist doch die Frage, derjenige, der angebunden ist, derjenige, der in der Liebe steht, der in der wahren Fülle steht, weil er sich mit allem verbunden fühlt, dem wird es ein Anliegen sein, seine Gaben bereitwillig zu teilen. Und er wird einen Preis wählen, den die Menschen bezahlen können. Und es wird Menschen geben, die können mehr bezahlen und sie werden seine Qualität erkennen und sie werden ihm mehr bezahlen, weil sie ihrerseits spüren, das ist der Ausgleich, den sie adäquat bringen können. Und ich stelle mir gerade das Bild vor, Jesus geht umher und verlangt für die kurze Sitzung 1111 Euro. Das würde sich für mich einfach schräg anfühlen. Gerade in diesen Zeiten, wo sie damals gelebt haben. Denn es war eben ein Anliegen, diese Schöpferkraft, die er zu 100% gelebt hat, weiterzugeben. Das bedeutet nicht, dass alles kostenfrei sein muss. Da komme ich später dazu. Thema Wertezerfall. Sondern was habe ich für Gaben in mir? Was bringe ich hier an Gaben mit auf die Erde, Und bin ich bereit, diese Gaben wirklich auch mit der Menschheit zu teilen? Es kam die Frage, ist es verwerflich, sich Geld anzusparen für schlechtere Zeiten? Natürlich ist es nicht verwerflich, denn du dienst damit ja deinem Sicherheitsbedürfnis. Sicherheitsbedürfnis. Es ist gleichwertig, ob du sagst, ich habe das Bedürfnis nach Reisen und ich investiere das Geld in Reisen, oder ob du sagst, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit und ich spare mir Geld an für schlechte Zeiten. Doch es gibt in allem eben ein Übermaß. Und da, wo du ein Übermaß an Geld hortest, sodass du 300 Jahre alt werden kannst in schlechten Zeiten, könntest du auch dein Geld teilen und anderen Menschen ein leichteres Leben ermöglichen. Letztlich geht es ums Kollektiv und das haben wir als Menschen noch nicht verstanden. Und dazu fällt mir eine Story ein, die ich vor ganz vielen Jahren, ich weiß nicht, 15 Jahre ist bestimmt her, auf Bali erlebt habe. Da war ich noch an einem anderen Bewusstseinslevel und ich war so verwundert, dass da die Koi-Karpfen so, weiß ich nicht, in der Öffentlichkeit rumgeschwommen sind. Also in der Öffentlichkeit meine ich in einem Teich, der nicht umzäunt war und keine Ahnung was. Und ich habe meinen damaligen Fahrer so gefragt, einen Balinese, sag mal, hat der Besitzer keine Angst, dass die hier geklaut werden, weil bei uns kosten die Tausende von Euro. Und er so, was? Das ist ein Goldfisch. Und er war total schockiert. So, und er so, nö, bei uns schwimmen die so rum. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. So, und da ist ja eine ganz andere Kultur. Und ich habe ihm so erzählt, na ja, wenn im deutschsprachigen Raum jemand viel Geld verdient beispielsweise, also hier jetzt mal allgemein gesprochen, das ist natürlich nicht eins zu eins auf jeden zu kopieren, dann ist es so, dass derjenige sich meistens dann ein eigenes Haus baut und ein großes Haus baut und sich dann noch ein Auto kauft und das und jenes. Und er war so schockiert und meinte, wow. Kann ich nicht, also er konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, weil er hat gesagt, also wenn bei uns jemand im Lotto gewinnt, Geld verdient, richtig viel Geld verdient, dann gibt er das der Gemeinschaft. Dann baut er einen Tempel. Oder. Also vor allen Dingen aber ein Tempel. Und das war für mich ein Erlebnis, das hat sich so sehr abgespeichert und bis heute, ja, prägt es mich einfach. Oder vor einem Jahr ungefähr hatte ich mit der lieben Andrea von Awareness Marketing, hatten wir zusammen immer mal wieder einen, wie haben wir das eigentlich genannt, Workshop, wie auch immer, gehabt zum Thema Vision. Und wir hatten danach eben noch Einzelcoachings mit denjenigen, mit den Teilnehmern. Und bei der einen war es so, ja, sie war festangestellt. Ja, ich kann es mir jetzt nicht leisten, mich selbstständig zu machen. Ich habe eine Wohnung, ich habe das, ich habe jenes und so weiter. Und dann hat Andrea die Frage gestellt, spür mal kurz rein, wenn du die Augen schließt und nur auf dein Konto schaust, wie lange könntest du ohne Geld leben? Und dann hat sie gesagt, 3 Jahre. Und das ist so, was unser Verstand, das Ego an Konstrukten immer wieder entwirft, die einfach nicht wahr sind. Also sie könnte sofort kündigen, sie bräuchte sich keine Gedanken machen. Aber das Ego-Konstrukt sagt etwas ganz anderes. Und das ist manchmal, also ich lache nicht über sie, sondern ich lache über das, was wir selbst uns erschaffen manchmal. Ich selbst mir auch, ich muss da schon selbst im Nachhinein so drüber lachen, wo ich denke, oh, Ego, da hast du wieder einen Furz gelassen. Alter Schwede. So ist das manchmal. Nächste Frage. Warum ist Spiritualität und Geld oft nicht miteinander vereinbar? Weil Geld ist eben Ausdruck des Menschenspiels und Spiritualität, schweres Wort, Spiritualität steht darüber. Und weil wir auch fürchten, weil es auch eine lange Tradition hat, dass der spirituelle Mensch auch ein asketischer Mensch sein muss. Das haben wir so immer noch so im Hinterköpfchen. Doch tatsächlich ist es ja so, wenn du in dieser inneren Fülle stehst, brauchst du nichts. Du wirst dein Leben so gestalten, dass du hast, was notwendig ist. Du wirst auch eine Wohnung oder ein Haus haben, das ist vollkommen fein. Du wirst genügend zu essen haben, du wirst auch genügend zum Anziehen haben, doch du brauchst den Überfluss nicht. Wozu? Du brauchst das, was du brauchst, um ein gesundes Leben führen zu können. Mehr brauchst du nicht. Es besteht dann nicht das Bedürfnis nach mehr. Es besteht vielleicht das Bedürfnis nach Reisen, nach anderen Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, nach anderen Kulturen, nach Kunst, nach Musik. Und du wirst alles, wonach du ein Bedürfnis hast, weil du es gern im Menschsein erfahren möchtest, auch erfahren können. Doch du brauchst nicht das Übermaß. Du musst nichts ansammeln. Du brauchst kein großes Bankkonto. Ist Konsumieren immer Kompensation? Wie schon am Anfang kurz erwähnt, nein. Doch es kann eine Kompensation sein, immer da, wo es ein zu viel wird oder da, wo es ein zu wenig wird, aus einer Askese heraus. Und ich lade dich ein, immer wieder reinzuspüren. Nicht alles, was du glaubst, du brauchst, brauchst du wirklich. Und ich war, weiß ich nicht, ungefähr 2 Jahre hatte ich einen Mentor, ein toller Mann, aber auch sehr speziell. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht persönlich, Mohsen Sharifi. Und wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, schon irgendwie, also eigentlich ein ganz anderes Bild, wie ich mir einen Coach vorgestellt habe oder Therapeut, saß da immer mit seinem Zigarillo und hat Zigarillo geraucht und so weiter. Es war alles ein bisschen anders, aber ich habe viel mitnehmen können. Und er hat mir immer den Satz mitgegeben, alles, was du brauchst, hat Macht über dich. Und den Satz gebe ich dir auch hier einfach mal mit. Wir leben in einem immensen Reichtum. So viel, dass wir mit anderen teilen können. Die Krux an dem Reichtum ist, dass sich die Werte verändern. Wenn du nichts zu essen hast, dann ist dir eine Scheibe Brot so viel mehr wert, als wenn dein ganzer Kühlschrank voll ist. Und dieses innere Wertesystem immer wieder zu hinterfragen, ist Ausdruck des Bewusstseins. Und du bist ja hier bei einem Podcast gelandet für spirituelles Wachstum, für Bewusstseinserweiterung. Und deswegen lade ich dich auch immer wieder ein, zu hinterfragen. Ich schicke immer wieder auf Fragen raus, ohne darauf auf Instagram einzugehen. Die müsst ihr mir noch nicht mal beantworten. Die können auch einfach weggeklickt werden. Aber allein schon, wenn du die Frage gelesen hast, wird es etwas auslösen in dir. Und es geht nicht darum, in Askese zu leben. Das ist in meinen Augen nicht gewünscht. Die Natur lebt keine Askese vor. Die Natur lebt Fülle vor. Doch da, wo sich der Überfluss staut, wird er ebenfalls schädlich und vermodert. Und davon rede ich vor allem bei diesem über dieses menschliche, der menschliche Überfluss. Denn wie ich es dir erklärt habe mit den Äpfeln, die vom Baum fallen, wenn so viel Fülle da ist, dass die Bäume so viele Äpfel geben, dass wir es nicht mal schaffen, sie zu pflücken, dann fallen sie zu Boden, verfaulen und sie werden aber wieder der Natur zurückgegeben und die Natur und die Tiere, die freuen sich darüber. Dieser Überfluss, von dem ich rede, da nehme ich noch ein Beispiel rein. Stell dir vor, es gibt einen Fluss, der führt Wasser und wir können dieses Wasser nutzen, um die Felder zu bestellen, um die Pflanzen zu versorgen und sie werden zu einer ertragreichen Ernte führen. Doch wenn der Fluss zu viel Wasser führt und es an einer anderen Stelle womöglich noch zu einer Stauung kommt, dann werden die Felder überschwemmt und alles wird vernichtet. Wir dürfen also unsere Werte immer wieder überdenken. Und das ist genauso hier bei so einem Umzug. Ich ziehe von einer Wohnung in die andere. Da mal sich die Zeit zu nehmen. Leider hatte ich nicht so viel Zeit, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber da die Zeit zu nehmen und hineinzuspüren, brauche ich das noch? Den Gegenstand in die Hand zu nehmen, die Augen zu schließen, für einen Moment zu atmen und zu spüren, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut? Denn auch ein Überfluss in einer Wohnung, ein zu viel, alles kostet Energie. Und das darf uns bewusst werden. Thema Werteverfall. Was sich ja schon seit längerem in unserer Gesellschaft zeigt, ist der Werteverfall, der sich darin ausdrückt, dass Billigmärkte aus dem Boden geschossen sind. Dass wir Schlagworte wie Geiz ist geil geprägt haben. Dass wir den Wert bestimmter Leistungen und Dinge runterhandeln. Und darin nicht mehr deutlich ist, worin besteht denn ein Wert wirklich? Also wenn ich immer wieder, ja, Sale hier, Sale da, und heute kostet es nur so und so viel, und heute kostet nur so und so viel, ja, was ist denn das eigentlich überhaupt noch wert? Und ich komme ursprünglich aus der Modebranche, wo ich immer wieder erlebt habe, Kleidungsstücke für 600 Euro, für 2000 Euro. Und ich war zu meinen damaligen Modelzeiten, habe ich in Indien gelebt und bin dort in die Produktion gegangen. Ich habe erlebt, wie diese Menschen dort arbeiten oder in welchen Zuständen sie arbeiten, was für ein Gestank, was für eine, boah, es war brutal. Und wir sehen das hier nicht. Wir kaufen es und nehmen nicht wahr, was dahinter steckt. Und das hat mir auch hier wieder mit Bewusstsein zu tun. Und ja, dieses Teil, was 2000 Euro kostet, ist vielleicht 20 Euro wert. Nike-Schuhe, ich glaube, 2 Euro noch was sind die wert. Also in der Produktion, in all dem. Und das dürfen wir hinterfragen. Da gibt es ein Buch, das empfehle ich dir von Herzen. Das hat mich damals in Indien begleitet und ich habe Rotz und Wasser geheult und boah, das war so, das in Indien zu lesen war brutal. Das Buch heißt No Logo von, weiß ich nicht, ich such's raus, ich setze es in die Shownotes. Sensationelles Buch, diese Frau ist der Hammer. Ja, also. Schlagworte. Geiz ist geil. Und immer dieses Runterhandeln oder immer wieder hier, ne, die Preise, immer hier günstiger, mal das. Anstatt 300 Euro kostet es heute 111 Euro und so weiter und so fort. Wo können wir denn da noch die Wertigkeit erkennen? Wir haben uns also gegenseitig auf einer Seite wie heruntergehandelt und im Gegenpol dazu gibt es viele unglaublich überteuerte Produkte. Und diese Spaltung, diese auseinanderdriftende Polarität, die ja Teil des derzeitigen Entwicklungsprozesses ist, erkennen wir auf unterschiedlichen Ebenen. Stell dir vor, du gehst in einen Billigladen und du kaufst dir ein T-Shirt für 5 Euro. Dann weißt du, dass der Kauf dieses T-Shirts mit 5 Euro keine Wertschätzung in sich trägt, weil weder der Rohstoff noch die Fertigung noch der Transport der Ware darin adäquat gezahlt sein kann. Das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Und du kannst aber auch in eine Boutique gehen und du kaufst dir ein T-Shirt für 500 Euro. Und auch da weißt du, dass der Gegenwert nicht gegeben ist. Es ist eine Fiktion. Und es ist eine Einladung, noch bewusster zu sein, eine Einladung an dich, deutlich hinzuspüren, ist der Preis dem Produkt angemessen? Zolle ich damit all diejenigen, die an diesem Produktionsweg beteiligt sind, meine Wertschätzung und meine Anerkennung? Dasselbe mit Fleischkonsum, dasselbe mit allem Konsum im Supermarkt und, und. Und zum anderen, wenn ich für dieses Produkt 3 Stunden meiner Lebenszeit aufwenden muss, um es zu finanzieren, steht es dann dafür? Und zum ziemlich letzten Thema, was sagst du zu Mindestlohn oder was ist ein angemessener Lohn? Also empfinde ich es so, dass ein Mindestlohn einem Gnadenbrot gleicht, einem Gnadenbrot gleicht. Und ein Mindestlohn ist kein angemessener Lohn. In meinen Augen ist das kein angemessener Lohn. Ein angemessener Lohn bedeutet noch nicht, dass es nur einen Lohn für alle geben muss. Doch man könnte zum Beispiel, wenn man den Lebensstandard nimmt, in dem wir jetzt gerade stehen, durchaus ableiten, was es kosten würde, ein angemessenes, gutes Leben zu führen, ein gesundes Leben. Ein angemessenes, gutes Leben ist ein gesundes Leben. Das heißt, gesunde Nahrungsmittel, ausreichend Zeit für Ruhephasen, ein Arbeitspensum, was gut zu bewältigen ist, und daraus könnte man einen Stundenlohn ableiten, der dann ein angemessener Mindestlohn wäre. Und selbstverständlich ist es durchaus so, da wo Menschen mehr leisten wollen, ist es auch natürlich, dass sich dann entsprechend etwas oder dass sie sich mehr verdienen können. Und ebenso ist auch die Frage, wie verantwortungsvoll ist eine Aufgabe? Das heißt, wie hoch ist das Risiko, das ein Mensch trägt? Denn da, wo du zum Beispiel in der Verantwortung stehst, eine lange Ausbildung zu absolvieren, die vorfinanziert werden muss zum Beispiel, und du hast hierfür ein Darlehen und dann wirst du es zurückzahlen müssen, oder, ne, das ist dann auch nochmal eine Alternative, wir würden ein System entwickeln, in dem die Gesellschaft alle Ausbildung finanziert. Auch die Alternativen und ganzheitlichen zum Beispiel. Jeder gemäß seiner Interessen, seiner Ausbildung absolviert und auch während seiner Ausbildung gut leben kann. Das wäre für mich sinnvoll und angemessen. Und ich möchte dir jetzt noch ein paar Glaubenssätze mitgeben. Eine Glaubenssätze, die für mich für die neue Welt stehen. Ich bin dankbar, Teil des Ganzen zu sein. Ich verschenke mich großzügig. Ich diene voller Hingabe. Ich bin reich, denn Reichtum ist meine Natur. Das Leben ist Fülle. Ich bin Teil der Fülle und ich erkenne die Fülle in dir. Und damit entlasse ich dich heute in deinen Tag, in deinen Abend, wo auch immer du gerade zuhörst. Und ja, danke dir dafür, dass du dir, ich habe noch gar nicht geguckt, warte, ich schau mal, eine Stunde Zeit genommen hast, um dir, ja, wieder all diesen Input zu holen und du das einfach mitnimmst, was für dich wichtig ist, was für dich sich richtig anfühlt, was für dich stimmig ist. Und das, was sich für dich nicht stimmig anfühlt, auch hier hineinzuspüren und vielleicht auch offen zu sein und zu schauen, vielleicht verändert sich's. Das heißt ja nicht, dass meine Wahrheit die richtige ist. Und ja, ich danke dir von Herzen, dass du mir Wertschätzung schenkst, egal in welcher Form. Das weiß ich immer sehr zu wertschätzen. Das fließt direkt in mein Herz. Mir ist aber, und das darf ich jetzt mal hier rausgeben, vor 2 Wochen war das, glaube ich, ist mir bewusst geworden, dass ich das eigentlich überhaupt gar nicht für dich tue. Und das hört sich jetzt völlig egoistisch an. Aber der Hauptgrund, warum ich das tue, ist für mich. Und das möchte ich dir nochmal erläutern, denn wann immer ich mich hinsetze, und das ist ganz viel Arbeit, das zusammenzutragen und hier nochmal, ja, auch hineinzuspüren, was habe ich die letzten Jahre selbst hier an Erfahrungen gemacht, was habe ich gelernt, verlernt, entlernt und so weiter und so fort und mich damit auseinandersetze und so. Ja, es ist viel Arbeit, aber es macht mir auch gleichzeitig Freude, nicht immer. Das Hauptsächliche ist, dass ich mich dadurch weiterentwickle, weil ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetze und dafür mache ich mir das Geschenk. Das ist mir so tief bewusst geworden vor kurzem, dass es gar nicht um dich geht, sondern um mich. Und du bist Teil dessen und ich kann das gerne mit dir teilen und vielleicht nimmst du auch was mit, aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch vollkommen okay, weil ich tue es für mich. Und damit tue ich es für dich. Damit tue ich es auch für andere, weil du bist ja ich. Ich bin ja du. Selbstverständlich. Also ich freue mich darüber, dass ich jetzt noch mehr erkennen durfte, dass das ein Geschenk für mich ist. Und jetzt kann ich es noch viel mehr mit Freude tun, noch mehr. Auch wenn es manchmal, weil ihr kriegt das ja nicht so mit, du kriegst es nicht so mit, dieses dahinter mit, also ich mache das ja alles alleine. Und dieses auf YouTube hochladen, bis es geladen ist, auf iMovie und, der Schnitt, das mit Bildchen zusammensetzen und so, das ist echt viel Zeit, die da drauf geht. Aber da steckt ja auch so viel Liebe drin, so viel Energie drin. Und die fließt ja auch wieder zurück. Deswegen, das ist wundervoll. Und ja, ich danke mir selbst dafür, dass ich das tue. Okay, Ende Gelände für heute. Hab einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Trag dich auf Händen. Erinnere dich immer wieder daran, du hast ganz freiwillig gewählt, hier auf dieser Erde zu sein und diese Welt mitzugestalten. Also was ist dein Job darin? Was ist deine Aufgabe darin? Was sind deine Gaben? Was sind deine Ziele? Denn du gestaltest die Zukunft jetzt. Und das, was du jetzt erlebst, ist immer die Widerspiegelung deines Vergangenen, deiner Vergangenheit. Also es ist Bullshit zu sagen, lass die Vergangenheit komplett los und immer wieder. Natürlich sollst du nicht daran festhalten, aber mach dir bewusst, dass alles eins ist. Alles ist in einem. Alles schwingt jetzt. Und hieraus entscheide für dich bewusst, was dir Freude bereitet, was dich erfüllt. Und wo es sich hinführt, was sind deine Wege? Und davon gibt es viele. Es gibt nicht nur den einen. Und du bist immer auf deinem Seelenplan. Daran möchte ich dich erinnern. Immer. Und dieser Seelenplan, der birgt immer Herausforderungen. Die werden immer auch Steine in den Weg gelegt, damit du darüber hinaus wächst. Es gibt kein Schlaraffenland hier auf dieser Erde. Das Schlaraffenland erschaffst du in dir. Namaste und Satnam, deine Nadine.